Restaurantranglisten.de, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Priska Gutmann. Hallo.
Hallo.
Servus. Priska ist keine Küchenchefin, keine Restaurantleiterin, keine Sommeliere und auch jetzt nicht jemand, der direkt kulinarisch arbeitet. Deswegen mal ein neues Feld bei uns im Podcast. Sie ist im Posthotel von Alexander Herrmann fürs Marketing zuständig.
Genau.
Also ein bisschen auch dafür, wie das Haus in der Öffentlichkeit oder zumindest im ganzen Auftreten optisch und inhaltlich erscheint. Ist genau. Das so richtig?
Genau. Also das ist tatsächlich ein Teilbereich. Ich darf mich im Posthotel mit und für Alexander Herrmann als Geschäftsführer, aber auch mit dem ganzen Team, vor allem um den ganzen Bereich der strategischen Entwicklung kümmern. Da ist natürlich das Marketing, strategische Entwicklung ist ja zugleich auch, und auch Marketing, aber das laufende alltägliche Marketing ist tatsächlich so ein kleiner Teilbereich davon.
Achso, also du hast noch weitere Aufgaben.
Genau.
Nämlich strategische Entwicklung.
Genau.
Also, und?
Ja.
Das sind deine beiden Haupt...
Genau.
Felder. Aha, okay, das wusste ich schon mal wieder gar nicht. Wurde mir auch verschwiegen. Okay, also hast du zwei große Aufgaben. Felder gilt aber in erster Linie nur für das Hotel, jetzt nicht für die weiteren Aktivitäten in Nürnberg mit den Restaurants dort.
Tatsächlich schwerpunktmäßig fürs Posthotel, also für Würzberg, aber in Teilbereichen und Teilprojekten dann auch mit dem Nürnberger Team zusammen für die beiden Restaurants, also das Imperial und das Frankness.
Entscheidend ist, glaube ich, und das finde ich das verwunderlich, obwohl es ja ganz unterschiedliche Formate sind, kulinarisch betrachtet, dass es trotzdem alles eine passende Überschrift hat. Ist das schon das Werk von deiner Arbeit mit?
Nee, tatsächlich, glaube ich, ist das relativ einfach zu erklären, weil Alexander Herrmann als Marke und als Person ja an sich schon die Dachmarke bildet und die Wurzeln natürlich in Würzberg liegen, allein durch die Generationen, über das es ja über die letzten Jahrzehnte oder ja eigentlich schon Jahrhunderte gewachsen ist und dann ja Nürnberg so ein bisschen als Baby noch mit dazu kam, aber sich die DNA von Alexander Herrmann als Person, aber vor allem auch durch die Marke, was man auch in der ganzen Teamstruktur sieht, in der ganzen Team-DNA, dass das eigentlich sich so ein bisschen als Mandel um die Outlets herumliegt. Und das ist auch das, was mich von Anfang an wirklich so fasziniert hat, dass man, egal ob man jetzt im Fine-Dining-Bereich, also in Nürnberg jetzt das Imperial, was sich ja als Fine-Dining-Betrieb hier positioniert oder beziehungsweise auch so das urbane, cool Fine-Dining in der Stadt hin zu dem Gourmet-Restaurant in Würzberg mit der 2-Sterne-Positionierung, aber auch jetzt unser Bistro oder unser Deli jetzt auch in Nürnberg, das Frankness. Also so unterschiedlich die Konzepte sind, so gleich spürt man einfach die DNA. Und das ist diese persönliche Handschrift, die natürlich, wie gesagt, durch die Marke Alexander Herrmann als Person und als Dachmarke ja les- und spürbar ist, aber vor allem auch durchs Team. Und
wie unterscheidet sich, wenn du marketingmäßig was machen willst, wenn du was sind überhaupt deine wichtigsten Instrumente hier, das Haus noch bekannter zu machen, obwohl der Bekanntheitsgrad von Alexander Herrmann ja kaum zu steigern ist, mutmaße ich mal.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage, die mich auch tagtäglich fordert, das muss man auch sagen, aber das macht es auch wirklich so abwechslungsreich und auch so spannend, dass man ja, wie gesagt, durch die Dachmarke Alexander Herrmann ja schon so einen sehr, sehr großen Streueffekt hat und einen sehr großen Bekanntheitsgrad, aber Alexander Herrmann sich ja auch in der Person, wenn man jetzt zum Beispiel auch die Entwicklung der beiden Restaurants ansieht, wo ja auch allein schon in den Namen die Küchenchefs ja mit präsent sind, wie jetzt hier in Würzberg mit dem Tobias Bates, in Nürnberg dann auch mit dem Michi Seitz, man auch sieht, dass er sich auch als Person, als Marke sich so ein bisschen zurückzieht, natürlich der Hauptprotagonist bleibt und auch der ja auch, sag ich mal, als Marke ja auch hinter alledem steht, sich da aber auch ein bisschen rausnehmen, weil das Ganze ja auch so ein bisschen eine Eigendynamik ja auch entwickelt und auch so eine Positionierung, wo die Konzepte an sich so stark sind, wo man auch merkt, dass das Gästeklientel und auch, ich sag mal, die Reichweite der Gäste einen großen Teil nach wie vor der Bekanntheitsgrad bildet, aber natürlich auch die Entwicklung der beiden Restaurants oder beziehungsweise aller 4 Restaurants, aber wenn ich jetzt mal auch im Zusammenhang mit den Namen der Küchenchefs, der jetzt auch in Würzberg mit dem Philipp Weichler noch dazu, dass das ja nochmal größere Kreise auch zieht und nochmal einen größeren Gästestamm ja auch bildet, natürlich. Mhm. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt an die Marketinginstrumente denke, ist das Marketing durch die Streueffekte von Alexander Herrmann, wie gesagt, ein ganz, ganz großer Teil. Aber auch hier vor allem durch die Zwei-Sterne-Positionierung im internationalen Bereich auch nochmal ganz andere Wege und Instrumente fordert. Und man ja auch sagen muss, dass das Posthotel ja jetzt auch seit Jahrzehnten, Jahrhunderten ja hier auch am Platz ist und dadurch auch ein sehr traditionelles, sehr organisches Wachstum auch hat, einen sehr, sehr hohen Stammgästeanteil hat. Das ist auch eins unserer Hauptwege und Marketinginstrumente. Instrument ist ja eigentlich ein bisschen der falsche Begriff, sondern für uns eigentlich so einer der Hauptwege, dass wir einen sehr großen Stammgästeanteil haben, einen sehr großen, treuen Stammgästeanteil, die auch den größten Teil unserer Gäste auch abbilden. Aber da ist natürlich dann auch immer so für uns auch die Aufgabe, den auch zu halten, den treu zu bleiben und gleichzeitig natürlich aber auch neue Gästekreise zu erschließen oder die neuen Gästekreise auch zu erweitern.
Und den Stammgästen immer was Neues auch zu bieten.
Genau.
Kommunikativ auch wahrscheinlich, aber auch in der Sache natürlich.
Genau. Und das merken wir halt, wenn es jetzt auch rein um die Gestaltung unserer Marketingmittel geht. Wir sind jetzt gerade in einer ganz, ganz spannenden, heißen Phase. Wir stehen kurz vor einem Relaunch. Das Gourmet-Restaurant wird einen neuen Namen bekommen.
Aura.
Genau, wird dann zukünftig Aura heißen. Und auch unser Bistro in Würzberg wird einem kleinen, erstmal auch gestalterischen Wandel unterzogen werden. Und dann auch konzeptionell einfach nochmal nochmal überarbeitet werden, beziehungsweise noch schwerpunktmäßiger ausgestaltet werden. Und ja, wie gesagt, es ist gerade so die heiße Phase und wir haben auch lange überlegt, wie wir auch mit dem Posthotel, was ja für uns in Würzberg auch wieder so eine Unterdachmarke eigentlich bildet, allein schon aufgrund der Gebäudestruktur, sage ich jetzt mal. Und das ist auch immer für uns spannend in der Marketingarbeit. Das waren Hotel und Gastronomie, da hatten wir ja vorhin schon mal eingangs so untereinander kurz gesprochen. Dass es immer natürlich herausfordernd, aber zugleich auch einfach spannend ist, einen Hotelbetrieb, der gleichzeitig auch einen Gastronomiebetrieb beinhaltet, also räumlich auch beinhaltet, auch in der Vermarktung so darzustellen, dass es unter einem Dachmantel läuft, aber gleichermaßen, ich sag mal, parallel positioniert ist und dass ein Hotelgast gleichermaßen schnell und einfach und gut kommunikativ ein Zimmer buchen kann, wie auch einen Tisch reservieren kann.
Mhm. Kommen denn überhaupt Gäste hier aus nicht kulinarischen Gründen hin?
Ja, tatsächlich, wobei es eigentlich, also außer ein paar Geschäftsreisende, die wirklich irgendwie auf der Durchreise sind, wir haben ja auch die strategisch perfekte Lage, so genau die Mitte zwischen, oder nahezu genau die Mitte zwischen Berlin und München, hier direkt an der A9. Da haben wir hin und wieder einfach mal Geschäftsreisende, die auch nur zum Stopover irgendwie spät anreisen, am nächsten Tag schneller Kaffee und wieder weg. Aber das ist tatsächlich ein kleiner Anteil. Natürlich bildet die Kulinarik unseren Hauptschwerpunkt bei unseren Gästen im kulinarischen Bereich haben wir natürlich auch einen sehr großen Anteil an regionalen Gästen, die auch wirklich nur
zum Essen kommen.
Nur zum Essen kommen, genau. Aber jetzt im Übernachtungsbereich meistens, also klassisch zwei Nächte, einen Abend dann bei uns im Bistro, einen Abend dann im Gourmet-Restaurant. Und
teilt sich das in der Ansprache von bestimmten Kundengruppen, Zielgruppen nochmal auf? Ich sag mal, wo finden so Hardcore-Foodies wie ich, also die regelmäßig, sternemäßig essen gehen, finden die bei euch gesondert statt? Werden die gezielt irgendwie angesprochen mit Dingen oder ist das gar nicht so ausdifferenziert?
Also tatsächlich arbeiten wir ganz stark in der Ansprache unserer Gäste und das ist auch über Jahrzehnte hinweg, auch hat sich das einfach gut etabliert und das wollen wir auch beibehalten, das wollte ich auch vorhin auch nochmal sagen, dass in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, wo wir vor vielen Veränderungen stehen, also konzeptionell als auch gestalterisch, wir einfach auch uns stark darauf konzentrieren, dass wir das Vertrauen dabei nicht verlieren. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel unser postalisches Mailing, das wir vor allem an unsere Stammgäste verschicken und unsere Stammgäste uns auch regelmäßig anrufen und fragen, wann kommt denn das neue postalische Mailing, wo wir schon öfter darüber diskutiert haben, ist es denn noch zeitgemäß? Es gibt ja die ganzen Online-Kanäle, die wir auch alle natürlich bearbeiten, sei es jetzt Social Media, sei es jetzt Newsletter, sei es jetzt die Platzierung auf Portalen etc. Aber trotzdem, und das sind so Beispiele dafür, was wir auch für unsere vor allem unser Stammgäste-Klientel auch tun, um in diesen ganzen Phasen der Veränderungen auch dieses Vertrauen und diese Treue auch beizubehalten. Und da merkt man, das funktioniert sehr gut, aber ist wie gesagt auch immer so ein Spagat zwischen...
Warum gibt es da Sorge, dass man das Vertrauen verlieren kann? Weil Alexander Herrmann bleibt ja da, Tobias Betz bleibt da, also alles was und alle anderen Protagonisten ja auch. Also gerade, ich sag mal, der essensaffine Gast, ob das Restaurant jetzt Aura oder anders oder Alexander Herrmann bei Tobias Betz heißt, das ist, würde ich jetzt mal denken, ist dem noch relativ egal. Oder
aber nicht? Das ist genau der Punkt. Sobald das kommuniziert ist, kommt dann der Punkt des Vertrauens, aha, okay, dann ist alles gut. Also klar, eine Veränderung gibt immer erstmal so eine Form der Neugierde, ja. Aber auch eine Form der, was passiert da denn jetzt?
Ja, ja.
Und genau, aber wie gesagt, durch die Kommunikation, das soll ja genau diesen Moment erwecken, zu sagen, es bleibt alles, wie es ist. Mhm. Alexander Herrmann ist und bleibt der Protagonist, Tobias Betz ist und bleibt der übergeordnete Küchenchef. Natürlich so die internen Strukturen und auch jetzt ja neues oder ich sag mal eine zwischengeordnete Führungsebene, die ja jetzt auch durch unseren Küchenchef zum Beispiel dem Philipp Reichlein oder unserer Restaurantleitung, der Deborah Schmidt ja auch, einfach
alle,
mit an der
alle
Front
im Podcast
steht.
Schon zu Gast gewesen.
Genau, jetzt, sehr schön. Genau, aber das ist einfach, das ist genau der Moment, den wir dann auch haben und deswegen ist auch der direkte Kontakt zu unseren Gästen, aber auch uns selber enorm wichtig und genau durch solche Gespräche auch einfach die Gäste, also sowohl Stammgäste als auch Neugäste in diesen Veränderungen auch wirklich mitzunehmen.
Ich sag mal, bei also einer Namensänderung, das ist immer das, was ich halt als Gourmet dann immer, oder die Sorge hat, immer genau rauszulesen. Mir geht es ja in erster Linie darum, werden die Ambitionen, bleiben die gleichen. So. Und oftmals wird das ja ein neuer Name und so weiter auch damit verbunden zu sagen, ja, man lässt die Sterne-Ambitionen sein. Will es aber nicht so deutlich sagen und dann nimmt man einen neuen Namen, damit man sozusagen aus dem Testbetrieb anders wahrgenommen wird. Das ist jetzt bei euch nicht der Fall. Das bleibt ja vom Kulinarischen her wie gehabt, respektive eigentlich, man will sich noch weiterentwickeln, also in die positive Richtung. Was ist denn da, wenn man jetzt so einen neuen Namen macht, neben dem das Vertrauen zu behalten, noch alles zu bedenken? Das fängt ja an von den... ich sag mal, den Schildern hier im Haus, die jetzt schon montiert sind, bis wahrscheinlich Website, alles Mögliche, oder, oder was umfasst das alles?
Also es umfasst tatsächlich von der Website über die Speisekarte, über die Kommunikation, auch im Haus, im Team. Ich meine, so einen Namen, den schüttelt man sich ja nicht einfach mal so aus dem Ärmel. Das ist ja wirklich ein strategischer und kreativer Prozess, der sich über Monate und sich jetzt auch bei uns über Monate auch entwickelt hat. Ist auch natürlich eine ganz, ganz spannende Phase, sowas auch mit begleiten zu dürfen. Also das ist schon wirklich ein ganz besonderes Projekt. Und genau, jetzt eben in der Phase der Umsetzung merkt man erstmal, in welchen einzelnen Teilen man da ja auch denken und jetzt auch agieren muss. Also wie gesagt, da geht es bei der Website los und hört letztendlich, ich sag mal, bei einer kleinen Hansewerte auf. Aber für uns ist vor allem auch das Briefing an die Mitarbeiter und auch der Moment, als Alexander Herrmann dann auch dem Team den neuen Namen und die Veränderung auch vorgestellt hat, das war eigentlich so der für uns interne große Paukenschlag. Weil dann die Begeisterung beim Team zu sehen, das Team dann auch mitzunehmen und in dem Moment dann auch das Team ja in den Entwicklungen, was dann alles die Umsetzung betrifft, ja auch wirklich mit ins Boot zu holen, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle und aufregende Phase, aber natürlich auch sehr...
Da du ja die strategische Entwicklung mit verantwortest und dafür zuständig bist, wie ist dieser Prozess gestaltet gewesen, zu dem neuen Namen zu kommen? Gab es erst so eine Idee, das soll in eine bestimmte Richtung, in eine bestimmte was zum Ausdruck bringen und dann hat man verschiedene Namen sich überlegt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also tatsächlich...
Kam überhaupt der Gedanke, dass es ein neuer Name braucht?
Ja.
Also Ja.
Also tatsächlich beschäftigen wir uns und ich jetzt auch spezifisch in meiner Position der strategischen Entwicklung bin ich gedanklich ja schon eigentlich permanent so im Jahr 2025 unterwegs. Also wo soll der Betrieb 2025 stehen? Wo wollen wir konzeptionell hin? Was wollen wir behalten? Was wollen wir verändern? Das ist ja gerade, wenn man jetzt über so einen etablierten, traditionsreichen Bestandsbetrieb wie das Posthotel spricht, ist das natürlich besonders spannend, diese Entwicklung ja auch zu begleiten und zu sagen, okay, vieles ist ja einfach gefestigt und gegeben, jetzt ja. Allein ja schon durch,
ja, ja, klar.
Durch das Gebäude und durch die Platzierung ja auch hier in Würzberg. Aber im Zuge dieser ganzen Entwicklung und dieser strategischen, wir wollen nicht sagen Neuausrichtung, sondern einfach nochmal Feinjustierung, in der wir uns gerade befinden, denken wir natürlich in alle Bereiche. Also jetzt im Hotelbereich beispielsweise haben wir uns jetzt in den letzten Monaten ganz viel Gedanken gemacht, was können wir dem Gast denn noch, welchen Mehrwert können wir dem Gast neben dem Kulinarischen natürlich noch bieten? Und dabei für uns die elementare Brücke schlafen. Weil der Gast kommt aktuell zu uns, er soll gut essen,
und
er soll gut trinken.
Das Zimmer ist voll mit Kopfkissen zurzeit.
Genau. Genau. Und ja. Das war eine der Brücken, weil wir ja vorhin auch darüber gesprochen haben, gerade wenn ein starker gastronomischer Betrieb, ein Restaurant, wie wir es hier mit unseren beiden Restaurants haben, Teil des Hotelbetriebes ist, bietet es ja ganz, ganz spannende Synergien. Aber es ist natürlich auch spannend, dann alles gleichermaßen ja auch weiterzuentwickeln und auch gleichermaßen zu positionieren und zu vermarkten, dass jeder, also gerade weil die Restaurantkonzepte bei uns ja trotzdem auch unterschiedlich sind und auch unterschiedlich sein sollen und positioniert sein sollen und wir dann ja noch das Hotelbetrieb, was wir wie gesagt ja also als Mantel auch drüber haben, da einfach sowohl das Ganze so ein Zahnrädchen ineinander greifen zu lassen, ist vor allem in der strategischen Weiterentwicklung, wie gesagt, so unsere Hauptaufgabe. Und da haben wir jetzt uns, wie gesagt, viel Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Brücke denn noch größer oder bedeutsamer schlagen für den Gast zwischen Hotelaufenthalt und Kulinarium. Und da war für uns, wie gesagt, eigentlich eine ganz logische Konsequenz, auf das Schlafthema auch zu gehen.
Also ja, und das, aber ich will nochmal auf den ganzen Namensdings zurück. Also der erste Gedanke war, ja, wir brauchen einen neuen Namen. Oder es wäre ganz gut, wir verbinden damit folgende Ideen und Ziele. Soll in mehreren Jahren, Feinjustierung hast du gesagt.
Genau,
Profilschärfung.
Ja.
Und der zweite Schritt ist dann überlegen, was soll der Name zum Ausdruck bringen, so Eigenschaften dem zuzuschreiben oder wie muss ich mir das vorstellen?
Tatsächlich war für uns so der erste Schritt zu sagen, was soll der Name denn überhaupt transportieren? Also welche Assoziation soll der Name hervorrufen, wenn man ihn hört oder sieht? Und vor allem natürlich, wie gesagt, jetzt, wenn man ja auch mit dem Gourmet-Restaurant im Zwei-Sterne-Bereich unterwegs ist, wo automatisch ja auch die Internationalisierung in der Gästeansprache, im Gästeklientel auch zunimmt, natürlich auch einen Begriff zu finden, der
Alexander
international...
Alexander Herrmann bei Tobias Betz ist zwar international durch das bei, aber die Namen sind vielleicht für den Amerikaner oder Engländer, also fürs Englisch schwerer auszusprechen.
Der auch international einfach gut funktioniert und auch... also gut funktioniert und auch verständlich ist. Also was soll so ein Restaurantname einfach für eine Assoziation hervorrufen?
Also das sind die Anforderungen sozusagen daran und dann überlegt man, was soll das zum Ausdruck bringen an Wortbedeutung und an solchen Sachen. Es gibt ja manchmal Restaurantnamen aus der Hölle, wo ich denke, wer hat sich das ausgedacht? Wie viel Nahrungsergänzungsmittel wurden da in irgendeine Agentur reingetragen, dass man darauf kommt? In Schreibweisen, aber auch in Nicht-Aussprechbarkeiten. Ich kann ja so frei sein und mal ein paar Beispiele nennen. Ich nenne mal nur von Restaurants, die es nicht mehr gibt. Eins, das nannte sich geschrieben Déjà-vu. Aber jetzt muss man aber in... die Zeichen waren so Slash und Backslash und Vü, glaube ich, VÜ oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also ungoogelbar und das wird kein Mensch, es macht nur grafisch Sinn am Türschild. Und das weiß ich ganz genau von uns, von unserer Seite her, gibt keine Zugriffe. Das wird nicht gefunden werden. andere Sachen, gut, weil sie noch existiert, nenne ich es nicht, aber das, die Begriffe, die einfach nicht googelbar sind, weil zu kurz, weil irgendwie solche Sachen dagegen sprechen. Oder, ich weiß, wir haben in den Ranglisten auf den ersten, also ich sag mal 500 Plätzen, vielleicht 10 Esszimmer, um es mal so zu sagen. Das wären aus eurer Sicht wahrscheinlich alles eher Namen, die nicht in Frage gekommen sind.
Ja.
Und das sind die Kriterien, über die ich gesprochen habe. Also wahrscheinlich kann man es googeln, wie sieht es auch optisch, also vielleicht auch schon grafisch aus und solche Sachen. Sind das dann alles so Kriterien, die dann eine Rolle spielen?
Genau. Ja. Tatsächlich von der Priorisierung her optisch, grafisch, Schritt 2. Wie kann man es googeln? Wie funktioniert es? Schritt 3. Im ersten Schritt ist es für uns was tatsächlich die Emotion und das Gefühl.
Ja.
Also, und deswegen ist für uns Aura einfach ein Begriff, also ein Wording, was wahnsinnig gut funktioniert, was alle dann im gesamten technischen Verwendungsmöglichkeiten etc. alle Anforderungen auch erfüllt. Mhm. Das war für uns dann so ein. Auch, es funktioniert auch, aber das war wie gesagt Schritt 2, sondern der erste Schritt war tatsächlich, das kam ja auch eigentlich auch aus Gastsicht, weil Gäste uns ja auch immer wieder und jetzt erst vor Monaten, was ja auch unserem Chef, also Herrn Alexander Herrmann, ja auch so letztlich so ein bisschen auch den Kick gegeben hat, zu sagen, ja, tatsächlich, der Gast kommt mit dem Feedback, das Besonderste bei uns ist tatsächlich die Aura. Sowohl im Restaurant, in der Atmosphäre, im Team, auf dem Teller. Es ist einfach eine ganz besondere und einzigartige Aura. Und dann haben wir gedacht, das ist tatsächlich ein Begriff, der wahnsinnig gut funktioniert, der so viele Unterkategorien oder Unterbegriffe auch beinhaltet, wie beispielsweise, wenn wir jetzt auch über die DNA nachdenken, also diese Einzigartigkeit, diese Identität, die wir bei uns auch haben, das fasst alles eigentlich der Begriff gut zusammen.
Das fasst es auch gut zusammen, weil er kann ja logischerweise nicht jeden Tag hier sein, hat viele andere Aktivitäten, viele Betriebe, viele Sachen zu machen und zu tun. Und der Begriff Aura ist ja dann das trotzdem, dass es das atmet, als auch wenn er gar nicht da ist, dass er irgendwo da ist. Und ich glaube, dass das natürlich schon Gäste sich wünschen. Und dann kann man sagen, da kann man die Aura wahrnehmen. Da ist sie am stärksten. Das ist sozusagen das Zentrum, das kulinarische Zentrum von dem Ganzen, wo sich dann das andere in Unter- oder in Ableitungen davon auch ergibt. Wahrscheinlich war das so, geht das so in diese Richtung.
Unter anderem, ja.
Und ich kann mir auch gut vorstellen, vielleicht weiß der Yoshi schon, was 2025 an Produkten auf dem Menü stehen könnte, aber anderen vielleicht noch nicht. Und wie die kulinarische Ausrichtung und Details. Es ist, wahrscheinlich ist doch auch wichtig, dass ein Begriff nicht zu festgelegt ist, muss man dazu sagen.
Genau. Der halt auch einfach natürlich zeitlos ist, der aber auch so einen gewissen konzeptionellen Spielraum auch lässt.
Und wie viele verschiedene Namen hattet ihr dann in der Überlegung?
Also.
Oder lief das sehr schnell auf Aura hinaus?
Die kreative Phase, wo jeder so für sich auch gedanklich unterwegs war, die ging schon, also beziehungsweise der Moment, von dem an wir im Team darüber gesprochen haben, dass jetzt eigentlich ein richtiger Zeitpunkt ist, über neuen Restaurantnamen nachzudenken, bis zu dem Moment, wo wir den Namen dann mal auf Papier geschrieben hatten. Da lagen schon ein paar Monate dazwischen. Aber es war nie, dass wir sagen, okay, jetzt gibt es den Auftrag, wir holen uns eine Agentur ins Boot. Dann wurden verschiedene Namen vorgestellt, gelauncht und wir haben uns dann für einen entschieden. Mhm. Also so war es ja nicht. Das ist ja auch, wie gesagt, auch das ist so, was das Ganze ja auch besonders macht, dass wir das ja alles auch, sagen wir mal, in-house entwickeln, im Team heraus. Und da sind wir auch wahnsinnig stolz drauf. Aber letztlich gab es keine verschiedenen Namen, die dann irgendwo an dem Board hingen, wo wir sagen, nehmen wir den oder den, sondern, und das ist ja das, was uns dann auch diese Bestätigung gegeben hat, wir suchen nach einem Begriff, der einfach, wo wir sofort das Gefühl haben, der passt zu uns. Und ich glaube, das hat, dieses Gefühl entsteht nicht, indem man 5 verschiedene Vorschläge irgendwo an der Wand gepinnt hat und man sagt, okay, ist es der oder der, sondern dass man irgendwann über einen Begriff stolpert und sagt, der ist es. Ja. Und genau so war es.
Okay. Ja, das ist sehr interessant, finde ich, weil es zeigt auch wirklich, wie viel nochmal so dahinter steckt an bestimmten Sachen. Bei dir jetzt so von deinem Werdegang, hast du irgendwas mit Kulinarik beruflich zu tun gehabt oder in deinem Leben?
Indirekt. Ja. Also ich komme familiär aus einem Metzgerbetrieb. Mhm. Also jetzt nicht aus der klassischen Gastronomie, aber ich sage mal aus der Produzentenrichtung.
Ja.
Genau, und deswegen schon immer die Affinität zu Lebensmitteln, zu Regionalität, zu guten und bewussten Essen und auch hier einfach verwurzelt in der Region. Und bin dann den Weg über eine Ausbildung im Hotelbereich gegangen, dann über ein BWL- und Marketingstudium.
Also ganz
dann
klassischer,
in die Hotelberatung
ganz
und
klassischer
jetzt
Weg.
Bin ich hier.
Was sind die Anforderungen für Kommunikation, Marketing, wenn es um Essen geht? Was ja so wirklich ein tägliches Geschäft auch ist und wo sich Dinge auch täglich und schnell verändern, sehr dynamisch sind.
Also tatsächlich ist die Hauptanforderung einfach, wirklich tagtäglich auch in der Kommunikation aktiv zu sein.
Mhm.
Also zum einen natürlich auch den Gast in den Alltag mitzunehmen oder die Zielgruppe in den Alltag mitzunehmen. Das ist jetzt mal so, was die Aktualität der Kommunikation angeht. Und zum anderen geht es auch ganz, ganz viel um die visuelle Darstellung.
Mhm.
Also Bildsprache ist, glaube ich, deswegen ja auch Instagram als einen der Hauptkommunikationskanäle, weil es ja auch als kleines Bilderbuch funktioniert. Aber Bildsprache und Visualität ist eins der Hauptschwerpunkte, wenn es um die Bewerbung im kulinarischen Bereich geht. Aber natürlich auch alles, was konzeptionell und strategisch auch im Hintergrund steht.
Wie checkt ihr oder wie stellst du fest, dass das, was du kommunizierst, was du machst, auch so konsistent ist, dass man das auch hier wiederfinden kann? Also dass die Stimmigkeit von dem, was man nach draußen kommuniziert, das wollen wir sein, auch erfüllt ist. Wie checkt ihr das gegen, dass das passt?
Tatsächlich in erster Linie viel über die Kommunikation direkt mit dem Gast. Also wir gehen selber auch mit offenen Augen.
Weil Marketing, das Schlimmste ist ja Marketing, wenn es hohl ist. Also wenn man merkt, das ist eine Phrase, das ist ein Versprechen, das nicht erfüllt wird, weil dann manchmal habe ich bei manchen Sachen auch, das ist übermarketingisiert. Also das ist so viel Marketing dahinter. Die Geschichte drunter ist gar nicht so stark. Und das ist eigentlich der Hintergrund der Frage.
Also ich glaube, eins der allerwichtigsten Punkte ist, dass tatsächlich alles, was wir kommunizieren, was in Vermarktung, in Kommunikation zum Gast oder mit dem Gast passiert, dass alles bei uns in-house passiert. Mhm. Also das geht jetzt klassisch bei den Instagram-Postings los und hört auch bei der direkten Kommunikation mit dem Gast auch auf. Also alles, was wir an Werbung schalten, was wir an Kommunikation in die Wege leiten, wie wir mit Gästen, potenziellen Gästen in Kontakt treten, ist alles direkt von uns, mit uns, direkt aus dem Haus. Ich glaube, das ist schon einer der wichtigsten Punkte, was natürlich uns tagtäglich auch für Herausforderungen stellt, weil es natürlich auch sehr zeitintensiv ist.
Ja. Klar. Wer musst du das sagen? Ich betreue ja hier unsere Accounts auch. Da ist man schon mit beschäftigt. Das kann man schon bei der Arbeit sein. Und suchst du dann regelrecht nach Geschichten hier im Haus, nach neuen Dingen, redest mit den Leuten oder kommen die eher zu dir und sagen, hier, ich habe hier was Neues fermentiert. Ist das nicht mein Instagram-Post? Oder wie läuft das so bei euch?
Wir arbeiten auch eigentlich wie kleine Zahnrädchen zusammen. Wir haben eine Kollegin im Haus, die sich um den ganzen Social-Media-Bereich kümmert, in enger Abstimmung mit Küche und Rezeption. Und wir sind gerade dabei, auch so, weil wie gesagt, wir ja gerade vor einem Relaunch stehen, also auch vor einer neuen Website und vor einem Relaunch auch im Social-Media-Bereich. Es passiert gerade sehr, sehr viel. Und das ist auch gleichzeitig auch so ein richtiger Zeitpunkt, auch mal so die Strukturen und die Abläufe auch in dem Bereich intern auch ein bisschen neu aufzustellen. Und wie gesagt, wir arbeiten da direkt im Austausch, in der Kommunikation. Seitens der Rezeption kommen beispielsweise dann auch mal Informationen und Anforderungen im Social-Media-Bereich zu sagen, wir haben hier noch das und das Event, das müsste noch ein bisschen beworben werden, wir hätten hier ein besonderes Angebot, also das ist jetzt seitens dem Hotel Und aus der Kulinarik raus natürlich einfach mit offenen Augen und Ohren in der Küche, im Restaurant präsent sein und aus der Situation raus auch die Sachen.
Weil es ist ja das, finde ich, das Interessante bei Instagram, in meiner Wahrnehmung, ich finde eigentlich die Instagram-Accounts von Köchen, von Restaurants gut, die nicht so marketingmäßig aussehen. Genau. Also wo die Fotos mehr oder minder aus dem normalen Leben sind, wo man ein bisschen mitgenommen wird hinter die Kulissen, was dort tagtäglich passiert, genau. Also ein bisschen journalistischer eigentlich sind und weniger Marketing sind. Das Marketing ist das natürlich Marketing, das zu überlegen, wie man es platziert und wie man es macht, aber die Geschichte muss schon eine Geschichte sein, sonst ist es uninteressant.
Und das ist ja letztendlich auch das, was es authentisch macht und weil du ja auch gefragt hattest, wie wir es oder was unsere Gedanken und Ziele sind, wie wir es dem Gast so, wie wir das so bewerben, dass es für den Gast auch wirklich authentisch ist und glaubwürdig ist und der Gast dann nicht hier ankommt und denkt, okay, das, was da versprochen wurde, was kommuniziert wurde, ist ein ganz anderes Gefühl als das, was ich dann hier habe, sondern wir auch wirklich ganz starken Fokus drauf legen und es persönlich auch wichtig ist, dass wir, natürlich sind Food-Fotos wichtig und die visuelle Darstellung und auch mal die schöne Fotografie essentiell, aber dass halt immer die Balance zwischen visueller Darstellung und aus dem Moment raus, aus der Situation raus, spontan, alltäglich, authentisch, ich denke, das ist der Mix, der ist am Ende auch einfach.
Einen Aspekt habe ich noch, welche Rolle spielt Mitarbeitergewinnung, sich als interessanter Betrieb darstellen mittlerweile bei euch im Marketing? Ich habe das den Eindruck, dass es gerade in der Gastronomie, klar, Personalmangel aller Orten, jeder braucht Leute, dass das einen ganz, ganz weiten Teil mittlerweile einnimmt, auch in der Kommunikation über die Kulinarik, sich als ein Ort darzustellen, wo es interessant wäre zu arbeiten. Spielt das bei euch, oder ist das auch mit abgedeckt von Interesse? Also nicht nur Stellenanzeigen zu posten, muss man so sagen.
Also tatsächlich setzen wir da auch ganz viel auf Social Media. Hm. Also natürlich ist jetzt nicht nur in der Gastronomie, sondern auch branchenübergreifend Social Media einer der wenn nicht sogar der Recruiting Kanal, der natürlich an oberster Platzierung steht, aber auch für uns, wir merken es ja, also auch der Kontakt zu potenziellen Bewerbern kommt auch über die Social Media.
Das heißt ja, dass im Grunde die Außendarstellung Richtung Gäste und die Außendarstellung Richtung Branche, Profis mehr zusammenwächst eigentlich und auch konsistent in beide Richtungen sein muss und passen muss zueinander.
Ja. Und dass halt dadurch die Zielgruppen, gerade wenn man jetzt natürlich auch beispielsweise jetzt im Social-Media-Bereich sich auch Gedanken macht über Social-Media-Strategie, Social-Media-Kampagnen, Social-Media-Themen, wer sind die Zielgruppen, wen möchten wir ansprechen, da natürlich der Bereich potenzielle Mitarbeiter, glaube ich, wenn nicht sogar der stärkst gewachsene Zielgruppenbereich überhaupt ist. Mhm. Und es nicht mehr nur darum geht, potenzielle Gäste anzusprechen, als Hotelgäste oder auch einfach als externe Restaurantbesucher, sondern natürlich auch Branchenvertreter und eben potenzielle Mitarbeiter, das nochmal eine eigene Zielgruppe bildet und das natürlich auch eine Herausforderung ist, dass Social Media, also bei Social Media ist jetzt nur ein Beispiel, so aufzustellen, dass man alle Zielgruppen gleichermaßen abbildet, aber letztendlich fällt uns das eigentlich auch nicht schwer, weil wir einfach nur das Gefühl, was wir hier haben im Team und das Produkt, was wir hier haben und was wir lieben, einfach nach außen zu transportieren und eine Begeisterung zu wecken und einfach dieses Gefühl nach außen zu transportieren, gleichermaßen einen Gast wie einen Lieferanten, wie auch einen potenziellen Mitarbeiter anzusprechen, wir einfach unter dem Ziel, wir wollen das weitergeben, was wir machen, wir wollen auch ein Botschafter sein für das, was wir machen, auch für den Leitgedanken und die Ideen, die wir auch haben und auch das Konzept, was auch hinter unserer grenzenlosen Heimat steht vor allem. Und letztendlich, ganz egal, wie gesagt, ob Lieferant, Gast oder Mitarbeiter oder potenzieller Mitarbeiter, die Botschaft soll am Ende die gleiche bleiben.
Ja, das ist ganz total interessant. Ich finde es interessant, weil es nochmal ein Einblick ist in eine Welt, wo man sich vielleicht mal hinterfragen kann, warum findet man ein Restaurant interessant und ein anderes nicht? Dann könnte es natürlich mit der Arbeit zu tun haben, wie du sie machst.
Ja, unter anderem. Aber wie gesagt, das ist eine ganz, ganz starke, große Teamarbeit.
Vielen Dank, Priska Gutmann.
Ja,
vielen Dank. Ihr zuständig für strategische Entwicklung und Marketing. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute mal mit ein bisschen einem Thema, was ein bisschen anders ist als normalerweise, aber ich glaube, es war trotzdem ein interessanter Einblick. Ich bedanke mich deswegen ganz besonders fürs Zuhören, weil es mal ein bisschen außergewöhnlicher war. Ich empfehle den Podcast nach den alten Folgen mal zu durchsuchen, weil da haben wir ganz, ganz viele andere Protagonisten, Protagonistinnen hier aus dem Posthotel interviewt und man merkt, wie das alles ineinander greift, auch wenn man die Folgen miteinander vergleicht, wie ich finde. Ich empfehle natürlich, den Podcast zu abonnieren, denn dann kommt die nächste Folge ganz automatisch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Priska.
Vielen Dank.